Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Nur bin ich gerade der Meinung, dass es sehr schwierig sein könnte, die absoluten Top-Gewinner sich da rauszunehmen. Also wenn ich jetzt wirklich ganz selektiv vorgehen würde, zumindest mit der Strategie, wie ich sie fahre, kann ich das nicht mit Gewissheit gerade sagen.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Maximilian Müller hier, Tradername Weibrot. Ich bin nebenberuflich Lehrer, kann man sagen, und hauptberuflich Trader. Nee, leider noch nicht ganz, aber trotzdem freue ich mich, hier zu sein und ein bisschen mit dir drüber sprechen zu können.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Weibrot und dein Wikifolio-Name ist Fagos Invest. Du hast mir was ganz Spannendes geschrieben und normalerweise mache ich dann Fragen draus, aber ich würde es jetzt mal eins zu eins so vorlesen. Du schreibst, ich bin fast zu 100% im S&P 500 investiert und verfolge weiterhin die Trendfolgestrategie. Also ich halte das Stockpicking momentan für ein zu heißes Pflaster und mein Fokus liegt weiterhin darauf, das Momentum auszunutzen, aber mit der passenden Exit-Strategie sollte es zu einem Abverkauf kommen. Erst danach beginne ich wieder mit dem Stockpicking. Okay, dazu habe ich eine ganze Reihe von Fragen. Warum hältst du Stockpicking momentan für ein zu heißes Pflaster?
Gut, ja, tauchen wir direkt ein. Also das ist so das Kernthema oder Kernproblem für mich auch gerade. Ich finde, wenn man jetzt sich die Nachrichtenlage anguckt, jeder, der ein bisschen informiert ist und sich hier die News dazu durchliest, mir geht's so, wenn ich jetzt die Meinung von 10 Experten lese, dann bekomme ich im schlimmsten Fall 10 völlig unterschiedliche Antworten darüber, was jetzt zukünftig passieren wird. Also, was meine ich damit? Die einen sagen, okay, KI, das ist das nächste große Ding und da führt nichts mehr dran vorbei. Das heißt, unsere Big Player, die gerade da am Investieren sind, die machen das alles zu gutem Grund und das wird sich enorm rentieren und man muss absolut dort investiert sein. So, dann sagen die Nächsten, na warte mal, irgendwie glaube ich der noch nicht ganz, aber wie wäre es denn, wenn wir hier stattdessen in Energieinfrastruktur rein investieren? Also allgemeine Infrastruktur, der Ausbau verschiedenster Sachen, ne? Wir brauchen dann unsere Datencenter. Wir brauchen aber halt auch, wie gesagt, den enormen Energiebedarf, den das überhaupt benötigt, um dann diese ganzen Fantasien, die da aufgesponnen werden, überhaupt ermöglichen zu können. Also gehe ich lieber in diese Unternehmen rein. Genau, und das nächste sagen die anderen noch Cybersecurity und so weiter. Vielleicht könnte man jetzt auch sagen, okay, ich gehe einfach in alles rein und dann bin ich gut dabei. Dann sagen aber die Nächsten, warte mal, das haut doch gar nicht mehr so hin. Hier werden gerade enorme Summen verwendet von verschiedensten Playern. Aber es können doch nicht alle denselben Kuchen haben. Also wie wird das verteilt? Wer gewinnt den Kuchen? Wer gewinnt das Rennen am Ende? Und für mich ist das einfach gerade, das ist zu unklar. Ich habe viel zu viele Informationen, aber in einer nie dagewesenen Situation.
Also, da gebe ich dir recht. Da kommt mir der Gedanke, ja, sind denn alle Aktien schlecht dann?
Nein, auf keinen Fall. Gut, dass du das fragst. Wenn du jetzt bei mir reinguckst, ich bin ja zu 100% investiert. Ich bin sogar mehr, theoretisch. Ich bin zu 110% investiert, ja, weil ich zum Teil gehebelt bin. Das heißt, nein, es sind auf keinen Fall Aktien schlecht und ich würde auf keinen Fall den Trend jetzt verpassen wollen. Nur bin ich gerade der Meinung, dass es sehr schwierig sein könnte, die absoluten Top-Gewinner sich da rauszunehmen. Also wenn ich jetzt wirklich ganz selektiv vorgehen würde, zumindest mit der Strategie, wie ich sie fahre, kann ich das nicht mit Gewissheit gerade sagen.
Naja gut, das stimmt schon, weil so eine Micron hatte super Zahlen, ist nach oben geschossen und innerhalb von einem Monat jetzt wieder um 29% gefallen natürlich. Du hast ja auch weitergeschrieben, du nutzt das Momentum. Jetzt die Frage ist, wie viel Momentum ist denn noch da? Und wann ist das Momentum beendet? Alles hat ja irgendwann ein Ende, logischerweise.
So ist es, ja. Beziehungsweise wird es mal unterbrochen, würde ich hier fast eher sagen, an der Börse. Wie viel Momentum ist noch da? Ich nehme mich da auch zurück, dass ich sage, ja, wir sind jetzt an diesem Punkt, wir sind in dieser Phase. Ich habe meine ganz klare Exit-Strategie. Ja, also wenn ich, das hatte ich in unserem ersten Podcast mal beschrieben, ich gehe momentan noch nach der Strategie Leverage for the Long Run. Und da ist ein ganz klarer Cut, ist auch wirklich simpel, ne? Der SMA 200, wenn der S&P 500 unter diese Grenze geht, dann gehen wir erstmal raus. Und dann warten wir ab, was passiert. Die Strategie selbst, ungehebelt, bringt nicht jetzt eine große Mehrrendite. Größter Faktor ist dabei die geringere Volatilität. Für mich spielt gar keine Rolle, wo wir uns gerade befinden oder wie lange dieser ganze Trend noch geht. Ich werde dieses Momentum, diese Trendfolge, ich werde sie einfach mitlaufen. Ich bin nicht in der einzelnen Aktie drin. Ich bin im S&P ordentlich breit gestreut, würde ich sagen. Und wenn es dann aber irgendwann zu dem Crash kommen sollte, dann hätte ich zumindest meinen Ausstieg. So. Und das heißt, die oberste
Prämisse. Und da hacke ich jetzt nochmal rein. Das heißt, du musst eigentlich sehr engmaschig News verfolgen und deine Ausstiegsszenarien dann sofort umsetzen, dass du quasi früher dran bist als andere, oder?
Nee,
wollen ja eigentlich alle zur gleichen Tür raus, oder?
Das stimmt, ja. Also der Moment, wenn es dann erstmal runtergeht, sagt es ab, ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass ich in dem Moment, ich muss nicht gucken, hier kommt gerade die Nachricht rein, bumm, der Markt kracht ab. Also allgemein dieses hektische Traden, das ist das Gegenteil von dem, was ich mache oder was auch meine Philosophie dahinter ist. Also ich habe mein Signal und wenn ich am Ende des Tages unter der Linie bin mit dem Kurs, dann gehe ich erstmal raus. Ob das einen halben Prozent oder ein Prozent darunter ist, na gut, das macht ihn cool, wenn man mal wirklich aufs ganze Bild guckt, nicht unendlich fett. Ja, also darum geht es dann nicht. Ich bin dann erstmal raus und beobachte den Markt. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt, im April hatten wir den letzten Crash, der schon ein bisschen tiefer ging. Das wäre so ein Moment gewesen, wo ich jetzt erstmal rausgehe und dann gucke ich, was passiert. Und natürlich das Größte ist jetzt, wann gehe ich wieder rein? Ja, wann ist die Situation, wo ich jetzt anfange mit Stockpicking? Da muss man jetzt gucken. Also der Crash, den wir im April hatten, der zählt für mich noch nicht zu den großen, wo ich sage, okay, hier ist jetzt wirklich...
Also April war für dich ein Crash. Also für mich war es eigentlich nur ein kleiner Rücksetzer. Man ist die Frage, wie man es immer definiert. Genau,
der Crash, wie ich ihn brauche, wie ich ihn hoffe.
Ja.
Aber ich dachte, wir wären nah an der 20% Rücksetzer dran gewesen. Jetzt müsste ich nochmal, oder habe ich gerade den Monat hier vertauscht? Ich dachte, wäre ein Iran-Krieg, oder?
Mhm.
Dachte ich, da ging es ganz schön.
April, abwärts. Stimmt schon, ja.
Ja, gut. Und alle hatten gedacht, hier, die Ölpreise sind jetzt immer noch hoch und was da abgeht, ist sowieso das Nächste. Aber sowieso, da ist dann der Punkt, das ist ein politisches Geschehen. Das war ein politisches Event, politische Börsen haben kurze Beine. Da ist alles erstmal abgesagt und danach ging es wirklich recht fix wieder hoch. Worauf ich warte, ist mal ein reinigendes Gewitter, kann man sagen. Also ich will nicht so einen kleinen Drop von 10%, wie er jetzt immer mal vorkommt, oder selbst da waren wir ja nah dran an den 20%. Ich sage immer, ab 20%, so ein Bärenmarkt, da fängt es dann an, spannend zu werden. Rein statistisch gesehen, alle 7 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf gerade habe, haben wir so einen 20% Rücksetzer im US-Markt. Also jetzt nicht hier MSCI World, sondern im S&P 500. Das heißt, da muss man mitunter auch mal wirklich lange warten, bis man zu so einem guten, ich konnotiere das positiv, weil für mich wäre das positiv, bis man zu so einem guten Bärenmarkt kommt. Ja, bis man es mal richtig abrauscht. Und dann in dem Moment, ich bin ja schon vorher raus, wenn wir jetzt fallen würden, Richtung 20% und tiefer, ich würde Stand heute bei 10% würden wir die Linie überschreiten und ich würde rausgehen. Und dann würde ich an der Seitenlinie warten. Und dann warte ich, bis wir die 20% Minimum erreichen. So, und dann schaue ich mich um. Ich habe meine Watchlist an Aktien von Quality-Unternehmen, die ich da beobachte. Und dann in dem Moment schaue ich, wie macht ihr euch in diesem Markt, während alle anderen jetzt vielleicht, wir gehen ja, ne, im guten Fall sind es 20%, im schlimmeren Fall sind es vielleicht auch 30% und 40%, die der Markt abrauscht oder noch mehr. Und da beobachte ich dann mit meiner Watchlist, welche Unternehmen können sich hier denn jetzt halten? Welche Unternehmen können hier stabil bleiben? Kennst du Kenslem hier von William O'Neill?
Ja.
Ich würde sagen, ich habe versucht, ne, als Kind heranwachsender, jede Theorie und jede Strategie und welche ist denn gut umsetzbar und so weiter. Und aber eigentlich schön davon ist, man nimmt sich von allen dann so das, was man für sinnvoll erachtet und was man eventuell umsetzen könnte.
Ja, schauen wir doch mal rein in dein Portfolio. Du hast ja gesagt, okay, du bist so 100% in S&P 500 investiert. Du hast ETFs und warum so unterschiedliche? Würde doch eigentlich einer auch reichen. Du hast einen von iShares, S&P 500, dann Vanguard, S&P 500. Dann ETF, Invesco, könntest auch nur einen nehmen? Oder was ist der große Unterschied zwischen dem einen oder dem anderen ETF?
Gar nicht viel. Das ist eine kleine Selbststudie, würde ich sagen. Das spielt keine Rolle. Ich hätte auch den einen komplett nehmen können. Der eine ist thesaurierend, der andere ist ausschüttend. Es gibt ja dann auch noch, wie wird die, jetzt gehen wir ein bisschen technisch, wird das die Replikationsmethode, ob das physisch oder synthetisch ist. Und ich wollte da einfach mal für mich gucken. Ich wusste, ich werde jetzt in diesem S&P 500 investiert sein. Und ich wusste, es gab hier verschiedene Anbieter, die alle dasselbe anbieten und versprechen. Und ich wollte einfach mal selber gucken, was ist hier so der kleine Unterschied. Und tatsächlich so bis minimale prozentuale Unterschiede sieht man dann doch im Ergebnis. Das hat aber keine größere Bedeutung tatsächlich für die eigentliche Strategie dahinter.
Doch spannend, wie viele Unterschiede gibt es in Prozenten? Hast du die alle zur gleichen Zeit gekauft?
Ich habe die alle zur gleichen Zeit gekauft. Jetzt müsste ich mal reingucken.
Okay, jetzt gucke ich mal rein. Also der eine hat 12,7%, ist der iShares. Der Invesco hat plus 12,6% und der Vanguard plus 12,4%.
12,4%. Jetzt muss man natürlich noch gucken, welcher davon ist akkumulierend und welcher distributed. Und da müsste ich jetzt nochmal genauer reinschauen, welcher dann wie handelt, beziehungsweise wie viel ich an Ausschüttungen erhalten habe. Ich nehme an, der Vanguard ist ausschüttend und würde dann mal gucken, okay, was ist da der Unterschied oder ob überhaupt einer da ist. Aber man sieht, das ist wirklich marginal. Das ist aber wirklich nur für mich als kleines, fand ich interessant.
Ja, dann haben wir verstanden, erst danach, wenn es crasht sozusagen, beginnst du dann wieder mit Stockpicking. Wen hast du da auf der Watchlist oder kannst du das eigentlich nur dann entscheiden, wenn du sagst, okay, es sind gefallene Engel, minus 30%, ich glaube an die Story, der wird wieder drehen, der Wert.
also die so im Quality-Bereich ganz interessant sein könnten. Aber ich spreche die hier richtig aus. Ich sitze immer so alleine vom Computer und lese die Namen und ich weiß am Ende, manchmal höre ich die dann und dann höre ich zum ersten Mal, wie die genannt werden. Copart, Krako, Paychex. Das sind aber hier vielleicht auch interessant. Paychex zum Beispiel, das ist so ein kleines Unternehmen, das für Lohn- und Gehaltsabrechnung tätig ist, ja, und in der Personalverwaltung. Und da bin ich dann wieder so, okay, das lief jetzt vielleicht die letzten Jahre gut, aber ist das möglicherweise ein Verlierer der kommenden KI-Revolution? Das macht mir gerade diese Sache so schwierig, auch spannend, aber ich gehe jetzt nicht da rein. Ich kann nicht da reingehen momentan, ohne vorher gesehen zu haben, wie entwickelt sich das Ganze. Ja, und ich wollte ja gerade auch nochmal auf die Canslim-Methode von William O'Neill zurückkommen. Ein Teil, der mir da einfach gefallen hat, oder um das nochmal genauer zu sagen, ist halt, wie gesagt, dieses, wenn ich jetzt sehe, dass der Markt abkracht um 30% und dann eine dieser Aktien bei 10% oder 15% nur runter ist, dann weiß ich doch, warte mal, hier ist doch weiterhin Interesse da. Hier ist vielleicht institutionelles Interesse da. Dann kann man sich das Volumen anschauen. Wie viel wird davon gehandelt? Und das sind dann in der Regel ja auch die, die danach wieder ordentlich durchstarten. Ich bin hier nicht im Value unterwegs und nehme den, der am meisten runtergeknüppelt wurde und wo ich denke, der macht sein Ding wieder nach oben, sondern ich will den, der auch in so einer schweren Phase sich halten kann.
Maximilian, ich bedanke mich für deine Strategie. Also du sagst, ich bin fast zu 100% im S&P 500 investiert und du läufst weiterhin dem Trend des Momentums hinterher und wartest sozusagen beim nächsten Stockpicking erst dann einzusteigen, wenn es nach unten gecrashed war. Ich danke dir. Viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Tschüssi.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.